dein Coaching, beziehungsweise wie du momentan mit deinen Spielerinnen und Spielern auf dem Platz sprichst, ist nicht gut. Und wir zeigen dir in dieser Folge, warum das so ist.
Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advanced Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen, die Fußballtrainer, Fußballtrainerinnen, Jugendleiter, Jugendleiterinnen interessieren könnten und meistens auch interessieren. Und mir gegenüber sitzt wie immer der Sakko, Mitgründer und auch Geschäftsführer von Advanced Football. Hallo, Sakko.
Hallo Joscha, mit dem Einstieg hast du, glaube ich, ein paar Menschen getriggert.
Wer weiß. Aber wir klären es ja auf. Bevor wir aber in die Folge reingehen, Sakko, ich muss dir von meinem Wochenende erzählen, denn ich war mal wieder auf Tour. Ich war bei einem Verein, mit dem wir schon jetzt ein bisschen länger zusammenarbeiten. Und zwar ist es der MSV Neuruppin, also im Nordosten Deutschlands. Ich war dort für einen Coaching Day bzw. einen Workshop-Tag, nachdem wir mit dem Verein auch schon ein sogenanntes Trainermappenprojekt durchgeführt haben, also eine Art sportliches Konzept mit denen erarbeitet haben. Und dann war ich jetzt eben vor Ort, um diese Mappen, die die Vereine dann auch ausgehändigt bekommen, so ein bisschen zu verstetigen und mit denen einfach auch so eine kleine Einführung nochmal zu machen in die Videoplattform und wie das dann alles funktioniert. Das war super spannend. Und hat sehr, sehr viele Sachen mir nochmal in Relation gesetzt. Und es gibt so ein paar Beobachtungen, die ich dort gemacht habe, die ich gerne mit dir kurz mal besprechen möchte. Bist du da bereit?
Schieß los, du hast mich nämlich schon ein bisschen heiß gemacht mit deinen bruchstückhaften Informationen in unserer WhatsApp-Gruppe.
Okay, sehr gut. Ich habe schon während der Veranstaltung so ein paar coole Bilder geschickt von der Veranstaltung, aber auch von den Trainern. Und zwar das erste coole, was ich allen U8, U9, U10, U11 Trainern empfehlen kann, ist es, ein gemeinsames Maskottchen für den Verein sich auszusuchen. Und zwar hat es der Steven mit seiner Mannschaft gemacht. Ich meine, er hat die U10 oder trainiert die U10. Und die haben das von Anfang an der Saison gemacht, dass sie quasi ein Maskottchen haben. Das hat auch einen Namen. Das ist, in dem Fall ist es das EM-Plüschtier. Ich weiß gar nicht, wie das heißt oder was das für ein Tier ist.
Nee. Ist es
ein Bär oder so wahrscheinlich. Ist immer ein Bär.
Ja, stimmt. Ein Bär, ja.
Und die nehmen das und dieses Plüschtier ist bei jedem Training dabei und es ist zeitgleich auch bei jedem Spiel dabei, bei jedem Wettkampf, so wie man das kennt, man legt es ins Tor. Und eine witzige Anekdote, wir haben so das Gruppenfoto gemacht mit allen 30 Trainern und allen Kindern, dann hing das Plüschtier noch im Tor. Und dann sind plötzlich die Kiddies losgerannt und haben das Plüschtier noch geholt. Und das haben sie deshalb gemacht, weil es einen extrem hohen Stellenwert innerhalb dieser Mannschaft und auch bei den Kindern hat. Denn jedes Kind, immer im Wechsel, darf dieses Plüschtier bis zum nächsten Training oder bis zum nächsten Wettkampf mit nach Hause nehmen und muss dann mit dem Plüschtier zusammen was machen oder mit dem Maskottchen. Heißt, der Steven hat mir ganz viele Bilder gezeigt von den Kindern, wie die mit dem Plüschtier Hausaufgaben machen, wie die Eis essen waren, wie die irgendwie Minigolf spielen waren mit dem Plüschtier und müssen dann im Training darauf erzählen, was sie damit gemacht haben und wie es ihm damit ergangen ist sozusagen. Und das fand ich super cool, nicht nur für dieses irgendwie Ritualisierende, sondern weil es ja auch den Jungs so in einer sehr, sehr spielerischen Art und Weise so ein bisschen dieses Verantwortungsbewusstsein weitergibt und auch vermittelt. Ja, ich muss nach jemandem aufpassen, muss auch schauen, dass der wieder zurück zur Mannschaft kommt, damit wir wieder gut spielen und gut trainieren können. Fand ich eine sehr, sehr geile Sache.
Was ich da eigentlich auch ganz cool finde, ist ja auch diese Auseinandersetzung und Identifizierung mit auch diesem Mannschaftsthema. Also es ist ja ein Mannschaftsmaskottchen oder ein Vereinsmaskottchen. Heißt, ich habe das ja dann auch sehr intensiv irgendwie für die Woche präsent einfach, dass ich da ein Teil davon bin, dass ich da zu diesem Verein gehöre und so weiter. Also irgendwie Themen, die uns ja vermeintlich verloren gehen, auch in älteren Jugenden, für die ist es mit einem Maskottchen nicht geeignet, aber von der Grundidee her zu sagen, wir schaffen eine Verbindung, die außerhalb der 90 Minuten Training liegt, mit sowas, finde ich schon auch sehr, sehr genial. Also irgendwie ein Trainingsanzug nur mal anders, weil der hängt halt im Schrank, den siehst du nicht. Und ja, dieses Plüschtier, das jeder hat, stellt er sich zu Hause hin. Kurze Side-Note, das Ding heißt Albert, Bert mit B-E-R-T war das offizielle Maskottchen der EM 2024.
Ja, also das wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Die zweite Sache, die ich gerne mitgeben möchte, und zwar, wir haben ja unseren Trainingskatalog, beziehungsweise wenn du als Trainer auf der Plattform bist und diesen Trainingskatalog, also diese wetterfesten Karten, die auch nicht kaputt gehen, mit auf den Platz nehmen kannst, die haben wir ja nicht nur im Shop, sondern die kannst du dir theoretisch auch kostenlos unter jedem Video als PDF runterladen. Und dann druckst du es dir halt aus im A5-Format. Und was die jetzt gemacht haben, es war auch, glaube ich, wieder der E-Jugendbereich, die haben so Umhänge, wie so Umhänge, ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
Ist so ein Schlüsselbund, oder?
Ja, so Museumshängetäschchen. Ich komme nicht drauf.
Schlüsselband, oder? Heißt das nicht Schlüsselband?
Ein Schlüsselband, genau. Und dann steckst du das aber nochmal in so eine Folie rein. Wie wenn du auf die Messe gehst, dann kriegst du ja auch irgendwie, wo der Name draufsteht und irgendein QR-Code mit dem Programm. Und das haben die da reingesteckt für die ganze Trainingseinheit. Und dann hatten die halt zwei solche Bänder um den Hals und mussten es nicht in der Hosentasche tragen, sondern hatten das jedes Mal passend für ihre Trainingseinheit quasi um den Hals. Plus, was der Steven noch hatte, was dann natürlich schon mal next level ist, wir haben mit dem Verein, wir haben mit den Codewörtern bzw. Coaching-Wörtern ausgemacht und auch festgehalten in den Trainermappen. Also was wollen wir wann wie coachen, und das passt ja auch zu heute. Und in einer dieser Karten oder in einem dieser Halter waren auch die passenden Coaching-Wörter mit dabei, damit er während dem Training immer wieder drauf gucken konnte und sich nochmal überlegen konnte, was sage ich denn jetzt eigentlich, was ist denn mein Hauptschwerpunkt beim Coaching? Und so hast du eine Kombination aus, welche Übung spiele ich, kannst du ja theoretisch auch weitergeben an die Eltern, wenn da welche mit dabei mitmachen, und welches Codewort bzw. welche Coaching-Wörter muss ich heute im Training anwenden, mit einer kurzen Erklärung.
Ja, finde ich auch sehr genial, als ich das gesehen habe. Fast aus dem gleichen Grund wie bei den Kindern, weil du dieses optische Feedback und die optische Erinnerung hast. Denn, also alle Vereine beschweren sich ja darüber, jeder Trainer macht, was er will. Wir haben hier keine einheitliche Linie drin. Und wenn du jetzt einfach mal 10 so Schlüsselbänder bestellen würdest und 10 Klarsichtfolien für in Summe einen Invest von wahrscheinlich unter 5 Euro.
Ich pack die, ich suche die noch und pack die in die Shownotes.
Dann könntest du die Trainer ausstatten und sagen, hey, zukünftig wollen wir, damit es vereinheitlicht wird, klarer wird, damit ihr untereinander einfacher sprechen könnt, dann könnt ihr einfach nämlich die Übung zeigen und sagen, guck mal, meine zweite Übung ist das, kannst du die Tore stehen lassen. Man kann sehr, sehr, sehr schnell und sehr unkompliziert sein Training abstimmen, untereinander auch, falls Material ein Thema ist. Und die Trainer, die das dann jetzt am Anfang vielleicht noch nicht gleich umsetzen, dieses Umhängen, die sehen es natürlich bei den anderen, die schon auf dem Platz sind, dass sie mit diesem Band um den Hals rumlaufen. Und da hättest du immer wieder die Erinnerung, ah ja, stimmt, wir haben ja gesagt, dass wir das jetzt damit machen und mal ausprobieren und so weiter. Also auch deswegen finde ich das schon sehr geil, wenn man das über solche Maßnahmen schafft, da die Einheitlichkeit reinzubekommen und dadurch erst eine Grundlage schafft, damit die Menschen miteinander gut zusammenarbeiten können. Sehr cool.
Und zwei kleine Sachen noch. Erstens, auch wieder Steven. Steven, wenn du das hörst, Grüße. Einen riesigen Camper-Handball-Trikotkoffer hat er sozusagen mit angeschleppt und da ist all sein Material drin. Das bedeutet, der hat nicht irgendwie 1000 Sachen, die er rumschleppen muss, sondern der hat einen so einen riesigen Koffer, so einen Rollkoffer, wo auch oft die Trikots drin sind, und da sind seine Hütchen drin, da sind seine Scheiben drin, da sind seine Tennisbälle drin, da sind seine Leibchen drin. Damit fährt er ran an den Platz, macht den auf, holt alles raus, gibt es den Kindern, die schmeißen es wieder da rein und hat so alles auf seinem Platz. Auch da schicke ich mal, ohne da irgendwie was dran zu verdienen, einen Link, wo ihr euch das mal angucken könnt, fand ich auch sehr, sehr clever für die eigene Trainingsorganisation, weil er auch sagt, wenn ich das jetzt irgendwo in einem im Balllager oder im Materialraum lager, dann ist es halt nach einer Woche weg. Und so schmeiße ich es hinten ins Auto, nimmt keinen Platz weg. Fand ich eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Geschichte.
Kannst du kurz in zwei Sätzen vielleicht noch zusammenfassen, was das für ein Club ist? Also haben die drei Mannschaften im Spielbetrieb oder 300? Haben die?
Die haben eine wahnsinnige Anlage. Ich würde es jetzt mal als klassisch glorreichen alten Ostverein titulieren. Ich glaube, das ist auch noch der Anspruch der Vereinsführung. Die Jugendleitung selber besteht aber aus Matthias und noch ein paar anderen, die einfach sehr, sehr viel Bock haben. Also es ist schon ein größerer Verein in der Region, aber jetzt nicht so, dass du denkst, okay, denen fliegt alles zu, sondern die sind gerade wirklich dabei, mit ihrem Talentewerk auch was aufzubauen. Also einfach die richtigen Leute an den richtigen Positionen zur richtigen Zeit, glaube ich.
Cool.
Und letzter Tipp, der ist nicht für alle umsetzbar. alle Trainer des MSV Neuruppin haben Tablets bekommen von der Jugendleitung, die sie
damit hast du die Hälfte unserer Hörer jetzt verloren.
Ich sag bewusst Tablets und nicht iPads, weil es jetzt keine ultra teuren Dinger sind, aber die nehmen die mit auf die Trainingsfläche und zeigen den Kindern teilweise die Videos, damit sie sie nicht erklären müssen. Und so können die Kinder quasi die Videos angucken und dann erklärt es der Trainer, falls es nicht funktioniert, nochmal. Und die Trainer wird den Trainern, also da ist dann auch schon Advanced Football vorinstalliert als App, den Trainern wird es quasi noch mehr aufgezwungen, das zu nutzen. Fand ich auch irgendwie noch so eine sehr, sehr witzige Anekdote. Ist natürlich nicht für alle umsetzbar, aber durchaus möglich. Gut, Sakko, dann hätte ich gesagt, starten wir mal rein ins Thema, oder?
Yes.
Coaching. Und zwar wollen wir in dieser Folge, du hast schon gelesen, über 6 Coaching-Tipps sprechen, die deine Spieler und Spielerinnen deutlich besser machen. Viel wird über den passenden Rahmen in so einer Trainingseinheit ja gesprochen. Ja, du überlegst dir Übungsauswahl, Zusammensetzung der Trainingsgruppe, Material, das vorhanden ist, Platz, den ich habe. Aber eine Sache bleibt ja meistens, eigentlich immer, wenn du zumindest im Training bist als Trainer, am konstantesten. Und das kannst du auch am meisten beeinflussen und das bist du selber. Und dein Coaching als Trainer ist ja das, was du also selbst in der Hand hast, wo du nicht von anderen abhängig bist. Und heute schauen wir uns das mal an und warum das so wichtig ist und warum du diese 6 Punkte beachten und umsetzen solltest. Sakko, erklär uns doch einmal kurz, was wir als Coaching begreifen und dann lass uns gerne in unsere 6 Punkte reinstarten.
Ich möchte es gar nicht zu wissenschaftlich machen, sondern mit unserem Lieblingszitat in diesem Zusammenhang. Das kommt von José Mourinho, der für sich Coaching so definiert hat, dass er sagt, Coaching bedeutet, einen Spieler dorthin zu bringen, wo er sich nicht selbst hinbringen kann. Finde ich, und wir sagen es ja auch immer bei den Veranstaltungen, eine der gelungensten kurzen Zusammenfassungen für Coaching auch im Kinder- und Jugendfußball. Denn wir denken ja immer in Aufgaben. Also wir haben ja, wenn wir am Wochenende spielen, ist ja die Aufgabe als Mannschaft, mehr Tore zu schießen als der Gegner, weil dann gewinnst du das Spiel und das ist der Zweck dieses Spiels, sonst ist es kein Spiel. Dadurch leitet sich ja alles ab, was wir tun. Also einzelne Spieler haben Aufgaben jetzt in diesem System, um dem Ziel zuträglich zu sein. Und wenn ich meine Aufgaben gut umsetze, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Tore schießen als der Gegner und damit das Spiel gewinnen. Bis runter ja zu unseren Formen im Kinderfußball wie ein Fangspiel, wo jetzt nicht mal ein Ball dabei ist. Auch da geht es ja darum zu sagen, okay, ich fange meinen Gegner oder laufe durch ein Tor durch oder hole in irgendeiner Form einen Punkt. Und wenn ich einen Punkt geholt habe, dann gewinne ich das Spiel. Sehr, sehr, sehr viel von dem, was wir machen, fußt ja auf dieser Idee und geht ja dann selbst in so einen Technikerwerbsbereich, dass wir sagen, Technikerwerb ohne Wettkampf, also unnötig, brauchst du nicht. Du brauchst möglichst viele Elemente, die das Spiel ja dann am Wochenende oder das Wettkampfspiel mit 2 Teams gegeneinander auch verlangt. Und das kannst du nicht, wenn du was isoliert tust, dann sind wir nicht mehr in dem Sinne in der Sportart Fußball. So, zu was führt das? Dadurch, dass wir alles in irgendeiner Form von Spiel und dadurch Wettkampf und Gegeneinander verpacken, geht auch gegen die Zeit, bekommt alles, was du tust, eine Aufgabe und eine Richtung. Heißt, wenn es jetzt, nehmen wir mal die simpelste Form, die wir finden, das ist ein Slalom-Dribbling, du musst durch die 4 Hütchen im Slalom durch und dann wieder zurück. Das ist die Aufgabe. Isoliert einfach so, total langweilig, von Lernerfolg bist du wahrscheinlich auch sehr weit weg. Und da, wo es spannend wird, ist, wenn du nebendran das Ding nochmal aufbaust und sagst, hey, im Wettkampf, wer zuerst da durchdribbelt und wieder zurück ist, holt den Punkt. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir solche Formen, wir haben es beim Kinderfußballkongress in Wolfsburg 2024, Video auf der Plattform, verlinkt es bestimmt, oder?
Natürlich.
Sehr gut. Da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, dass eine Form ohne dann irgendeine Form von Wettkampf und Ziel für uns nicht coachbar ist. Heißt, das Slalom-Dribbling ohne Gegenspieler ist für uns nicht coachbar, weil es ja kein Maßstab gibt. Womit soll ich das denn vergleichen? Und dann coachen wir in solchen isolierten Formen ja ganz oft einfach nur die Ästhetik. Wie sieht das aus? die laufen mir nicht schnell genug, der passt, der hoppelt ein bisschen, der nimmt den Ball zwar an, aber der hüpft ihm zu weit weg vom Fuß, und dann sind wir das Regulativ, indem wir sagen, schwing durch, Fußgelenk, konzentriere dich, mach schneller, was auch immer. Das ist ja vermeintliches Coaching. Wir sagen, diese Form ist nicht coachbar, weil der Spieler hat die Aufgabe, durch den Slalom durchzudribbeln. Ob er das in Zeitlupe macht oder so schnell wie er kann, das ist seine Entscheidung und nicht deine. Weil er muss nicht schnell durchlaufen. Die Aufgabe ist, durchzulaufen. Heißt für uns so eine Form nicht coachbar? Wo wird sie coachbar? Wettkampf, Ziel, du musst schneller sein. Und jetzt haben wir einen Spieler, der es 3-4 Mal nicht schafft. Also jedes Mal seinen Wettkampf verliert gegen den anderen. Dieser Spieler, den schalten wir sozusagen frei, der wird jetzt coachbar. Und zwar im Hinblick quasi auf das Zitat von Mourinho, einen Spieler dorthin zu bringen, wo er sich nicht selbst hinbringen kann. Heißt, er hat 4 Möglichkeiten gehabt, diesen Wettkampf zu gewinnen, und hat es nie geschafft. Jetzt stellen wir fest, dem Spieler fehlen die Lösungsmöglichkeiten und die Ideen, wie er diese Aufgabe, die ihm gestellt wurde, schneller zu sein als der Gegner im Rahmen dieser Regeln, umzusetzen. Und jetzt beginnt Coaching für uns als Trainer. Wir bringen ihn dorthin, wo er sich nicht selbst hinbringen kann. Er hat keine Lösung dafür. Und jetzt platzieren wir unseren Inhalt, was auch immer das ist. Das kann auf mentaler Ebene liegen, dass ich ihm Selbstbewusstsein verleihe mit meinen Worten, mit meinem Lob, mit meiner Zustimmung, dass ich ihm konkreten technischen Coaching-Hinweis gebe. Was auch immer das ist, da ist dann Coaching. Heißt, unser Coaching ist dann die Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit der ihm gestellten Aufgabe. Wenn wir das so sehen, dann stellen wir nämlich ganz extrem den einzelnen Spieler in den Mittelpunkt des Coachings. Bedeutet, nochmal zusammengefasst, Coaching bedeutet, einen Spieler dorthin zu bringen, wo er sich nicht selbst hinbringen kann. Dafür muss ich einen Spieler beobachten und feststellen, dass er für etwas keine Lösung mehr hat. Das kann auch im 1 gegen 1 sein. Spieler verliert immer den Ball im Dribbling. Dieser Spieler braucht Coaching. Er hat in seinem Werkzeugkasten für diese Anforderung keine Lösung. Mein Coaching gibt ihm die Lösung, gibt ihm das neue Werkzeug an die Hand, und damit darf er jetzt probieren, die nächsten Situationen zu lösen. So ist mal vielleicht als kleine Zusammenfassung, wie wir es verstehen und was auch so die Coaching-Rolle ist, in der wir uns als Trainer und Trainerin sehen, ist fast so eine Art Mentor und Lernbegleiter eigentlich und eben nicht der Guru, der von oben einfach alles reinschüttet, ungefragt, sondern der beobachtet und feststellt, wann ein Spieler coachbar wird. Und vielleicht als Bild, das man mitnehmen kann, wer mal irgendwie so Computerspiele gespielt hat, der weiß ja, dass man, oder bei seinen Kindern gesehen hat, wie die das spielen, dass man so Charaktere ja freischalten muss. Die sind ja so ausgegraut oder da ist so ein Schloss davor. Und dazu sagen, ich möchte, dass ein Spieler coachbar wird, der muss freigeschaltet werden. Also der muss dann aufleuchten. Und wenn ich so auf meine Mannschaft gucke, dann auch festzustellen, welcher Spieler ist jetzt coachbar. Und das sind die, die Probleme haben in bestimmten Situationen und aber ganz viel auch Offenheit mir gegenüber als Trainer haben, dass sie wollen, dass ich sie coache. Weil wenn ich ständig ungefragt mein Feedback reingebe, dann ist er irgendwann auch nicht mehr offen für Coaching, selbst wenn er keine Lösung für die Situation hat. Genau. Ui, das war ein bisschen rechts
das
und
war
links.
Das war eine kurze Einführung ins Coaching.
Eine Mini-Fortbildung. Okay.
Aber wir schaffen
wichtig, jetzt ein bisschen Kontext zu schaffen, zu dem, was dann als nächstes kommt.
Genau, wir starten jetzt mal einfach mit der Liste und es sind 6 Sachen. Natürlich könnte man die endlos weiterführen, aber wir starten einfach mal mit den ersten 6. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, dann gerne an podcast@advance.football schreiben. Da nehmen wir alle Sachen mit auf. Und zwar, ich starte mit dem ersten Punkt, coache nie den Ballführenden. Und das ist eine Sache, die muss ich ehrlich sagen, ich krieg's auch nicht immer hin bei meiner Mannschaft. Ich versuch's. Wenn ich aber selber kein Regulativ habe, dann wird's irgendwann schwierig. Man stellt sich vor, man hat ein Kind oder generell einen Fußballer. Jetzt hat der den Ball am Fuß und das muss man ja auch sagen, passiert ja im Sportspiel Fußball nicht so oft, also verhältnismäßig zur Spielzeit und dem Aufwand, den ich betreibe. Und jetzt habe ich den Ball schon am Fuß, was eine Extremsituation ist. Ich habe Gegnerdruck, meine Mitspieler schreien rum, ich muss mich orientieren irgendwo in der Situation. Und dann kriege ich jetzt noch auditiv, oder?
Ich weiß nicht, was du sagen willst.
Ein akustisches Signal, / Coaching von außen, wo ich weiß, das ist jemand, vor allem bei Kindern, auf den sollte ich eigentlich normalerweise hören. Also das frisst ja so viele Kapazitäten in meinem Kopf. Und dann noch zu gucken, was oder zu hören, was schreit der mich an, was will der von mir, was ist eigentlich die Situation und jetzt muss ich noch die richtige Entscheidung treffen. Das ist einfach wahnsinnig schwierig und deshalb bin ich jetzt oder sind wir mittlerweile Freunde davon, alle außenrum sozusagen so zu steuern und du hast es gerade vorhin schön gesagt, den Spieler dorthin zu bringen, wo er selbst nicht hinkommen kann, dass die ihm auch helfen, dorthin zu kommen beziehungsweise das zu machen, was richtig ist, wo er vielleicht selber nicht hinkommt. Und es bedeutet dann, im 2 gegen 1 coache ich halt nicht denjenigen, der den Ball hat und andribbelt, sondern dem anderen. Da sage ich dem, Jonas, frei bleiben, Jonas, tief einlaufen, Jonas, hinter den Ball kommen, was auch immer, um so einfach dem Spieler, der den Ball führt, eine Hilfestellung mit an die Hand zu geben. Deshalb, erster Punkt, coache nie den Ballführenden. Sakko,
sehr gut.
Dein zweiter Punkt.
Mein erster, da komme ich jedes Mal durcheinander.
Das unser
mein
zweiter.
Punkt, der zweite von uns. Ich habe mitgebracht, Gruppencoaching ist oft nur Show. Coache den einzelnen Spieler. Wir sehen es ja, der Klassiker, ich glaube, ist so ein bisschen das Bild eines Trainers, das man so kennt, ist dieses Alpha-Tierchen auf dem Platz, das ist der Chef von allen, die da rumlaufen und wenn der was anhält und erklärt für alle, dann wird er seiner Rolle gerecht. Und im Kinderfußball könnten wir davon ja nicht weiter entfernt sein. Also wir empfehlen mittlerweile besonders im Breitensport auf Gruppencoachings zu verzichten. Wir haben sowieso schon so wenig Netto-Trainingszeit. Und das, ich weiß gar nicht, hatten wir es mal in einer der letzten Folgen, wenn man sich mal ausrechnet, was so ein Kind tatsächlich dann irgendwie auf dem Platz spielt. Also man kann davon ausgehen, dass ja so 30-35% der Brutto-Trainingszeit auch wirklich Netto-Spielzeit für ein Kind sind. Das kann man mal multiplizieren mit der Anzahl an Trainingseinheiten, die man so übers Jahr hinweg hat, was auch sehr wenig sind, bedingt durch Schulferien, Krankheiten, Absagen des einzelnen Kindes. Also da bleibt wirklich sehr, 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 sehr wenig übrig. Und die Tatsache, dass die Kids mehr Schule haben, andere Verpflichtungen und Hobbys, heißt weniger frei bolzen gehen, heißt unser Ziel, unser Fokus müsste es sein, einfach die Spielzeit pro Kind, die Netto-Spielzeit zu vergrößern. Und da ist der größte Hebel für uns das Training, weil ich da vollumfänglich selbst bestimmen kann, wie das abläuft und nicht davon abhängig bin, quasi was mir der Verband vielleicht an Vorgaben fürs Wochenende gibt. Das kann ich nicht beeinflussen. Beeinflussen kann ich mein Training. Und ein großer Zeitfresser sind Mannschaftscoachings. Das ist ein Problem. Und wir wissen alle, wie es ist. Ich habe eine Situation gesehen, halte dann an, oft aus der Emotion heraus, weil mich das nervt, weil ich das schon 5-mal angesprochen habe oder weil ich auf meinem Zettel stehen habe, dass das für heute der Coaching-Schwerpunkt ist. Dann habe ich für mich das Ziel, ich halte an, coache das und kann so einen Haken dran machen. Ich habe meinen Coaching-Inhalt für diese Form platziert. Aber dass 80% der Kids nicht zugehört haben, dass das für 80% der Kids nicht transferierbar ist in ihre nächste Situation, weil die in Nuancen anders ist, weil die sich nicht hineinversetzen können in das, was ich da am Modell quasi zeige, nämlich an anderen Kids, die jetzt da im Teufelsfall 15, 20, 30 Meter von mir wegstehen. Neben der Tatsache, dass neben mir noch andere stehen, die mich vollquatschen, die nicht zuhören, es ist laut, es ist weit weg, vielleicht fährt gerade noch ein Zug, wir hatten es mal mit diesen Coaching-Pausen durch die Flugzeuge in der Einflugschneise vom Frankfurter Flughafen. Ja,
stimmt.
Das ist, also da etwas rüberzubringen, was die ganze Mannschaft voranbringt, nein, null von der Wahrscheinlichkeit. Und deswegen das draus machen, was es ist, nämlich ich habe bewusst diesen Fehler bei diesen Spieler oder diesen zwei Spielern gesehen, die bekommen von mir ein Coaching und das war's. Ich habe nicht den Anspruch daran, die ganze Gruppe voranzubringen, indem ich das mache. Wenn es so gehen würde, hätten wir einen sehr einfachen Job. Ja, dann coach ich einfach zweimal die ganze Gruppe in so einer Trainingsform und alle machen es danach besser. Ich kann mir auf die Schulter klopfen. Leider ist das nicht der Fall. Deswegen hier im Zweifelsfall auf Gruppencoaching verzichten und nur noch den einzelnen Spieler coachen.
Mein zweiter Punkt, insgesamt der dritte Punkt, ist altersgerechte Sprache bzw. Coaching-Wörter und Code-Wörter anbringen. Wir erwischen uns ganz, ganz oft darin, Sachen zu coachen, die vorher noch nie erklärt wurden und die auch ganz oft, ich merke selber bei mir, die nicht verstanden werden können, wenn man nicht, jetzt in unserem Fall, wenn man sich nicht sehr, sehr lange schon mit dem Thema Fußball und auch in diversen Foren, in diversen Formen damit auseinandersetzt. Und sich da wirklich am, ich meine natürlich das Advanced Football Forum, und zwar, wenn man sich da hinsetzt am Anfang von der Saison und ganz klar definiert, was sind die Coaching-Punkte, die wir immer wieder anbringen wollen, das sind die Sachen, die ich auch vielleicht meinen Spielern mal explizit erkläre, denen einfach mal zeige, schau mal, das meine ich damit, das meine ich damit und das dann über die Saison hinaus immer wieder anbringe, das ist ein Coaching, das extrem weiterhilft, weil es sehr wenig Kapazitäten irgendwann im Gehirn, wir haben es gerade von dem ballführenden Spieler gehabt, dass ganz viele Kapazitäten einfach nicht beansprucht werden, sondern frei bleiben für, welche Entscheidung muss ich jetzt gerade mit Ball treffen. Und deshalb mein dritter Punkt, altersgerechte Sprache finden, ja, das auch zu den Kindern passt oder zu den Spielern. Und dann ganz wichtig, sich eine Liste machen mit 10, 15 Coaching-Punkten, Wörtern, wenn man viele machen möchte, die man im Laufe der Saison anspricht.
Sehr gut. Dann mein zweiter Punkt, unser vierter gemeinsamer Punkt, das ist auch verwirrend. Coache immer konkret. Coache immer konkret. Geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem ersten Punkt, Mannschaftscoaching, und dann verlieren wir uns in sehr allgemeinen Themen und vor allem sind wir in super vielen Situationen dann wieder am Coachen von sehr, sehr vielen Kleinigkeiten. Heißt, je länger die Coaching-Sequenz dann dauert, desto mehr Inhalte habe ich platziert und desto unkonkreter wird es in der Regel und vor allem weniger nachvollziehbar, unabhängig des Alters der Spielerinnen und Spieler, die wir trainieren. Deswegen die Idee, immer ganz konkret zu coachen, bedeutet, das, was ich, also ich sage dem Spieler etwas, wo er exakt weiß, was er in der nächsten Situation jetzt zu tun hat. Ich denke an eine Szene vor 3 Wochen bei einem Workshop. Da haben wir in der Theorie gestartet. Da ging es um Einführung von Spielphilosophie. Und unser Ansatz mittlerweile ist ja erst, dass wir die Trainer für dieses Thema überhaupt sensibilisieren müssen. Also warum das Spielphilosophie? Was ist der Vorteil daraus für die Nachwuchsabteilung? Und das bedeutet ja auch immer Abrücken von der eigenen Idee. Und da habe ich für mich eine Lieblingsszene, die ich zeige. Das ist in der Kontersituation und da ist ein Innenverteidiger und ist nicht klar, ob er jetzt rausrücken soll oder sich fallen lassen soll, um Zeit zu gewinnen. Und bevor er seine Aktion ausführt, mache ich immer Stopp und frage dann in die Runde von entweder 5 oder 25 oder 45 Trainern, wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Situation anzuhalten mit einem Zauberstab. Alle frieren ein. Und wir können unseren Innenverteidiger hier jetzt coachen, was genau er anders machen soll. Was würdet ihr ihm sagen? Für mich geht es grundsätzlich darum, dass wir immer verschiedene Antworten in verschiedenen Richtungen bekommen. Ja, da sind ein paar Trainer dabei, die sagen, der muss unbedingt draufgehen. Natürlich, da ist noch so viel Platz nach hinten und da ist ja auch irgendwo noch ein anderer, der zurückläuft. Auf jeden Fall drauf. Und hast du die anderen, die sagen, nein, auf gar keinen Fall, der muss sich fallen lassen. Das Tor absichern ist ja der letzte Mann und so weiter. Und mir geht es ja gar nicht darum, was sie sagen, sondern dass es so unterschiedlich ist. Dann sage ich, okay, jetzt habt ihr einen D2-Spieler, einen D1-Spieler und einen C2-Spieler und einen C1-Spieler und die bekommen alle etwas anderes gesagt. Und jedes Jahr hat der übernehmende Trainer das Gefühl, die Mannschaft kann gar nichts und ich muss denen alles neu beibringen. Eigentlich nicht, nur du setzt halt wieder an einem komplett neuen Punkt an für die Kids und deswegen hast du das Gefühl. Und was hier das Aber das ist, was mich so im Coaching-Thema dann so drauf bringt, ist das, was die Trainer sagen, was sie coachen würden. Und da ist es sowas wie, der muss auf den Gegenspieler reagieren. Oder der muss ihn genau beobachten und dann Zeit rausnehmen aus der Situation. Er muss gucken, dass er den Gegner verlangsamt. Das sind im Kern die, wie kann man es formulieren, das Fundament für das, was ich dann coachen will, aber es ist nicht das Coaching. Sondern hier, und da muss ich immer wieder nachbauen bei denen, was meinst du damit? Was sagst du ihm jetzt? Langsamer machen, den Gegner langsamer machen. Was heißt das? Was soll er tun? Ja, der muss halt sich zurückbewegen. Was genau meinst du? Ja, er muss halt in Richtung eigenes Tor und dann das Tempo vom Gegenspieler aufnehmen. Sag ich, aha, okay, das würdest du sagen. Jetzt habe ich es auch verstanden, was du meinst. Und also wir merken, auf welcher oberflächlichen Ebene wir uns mit Coaching oft bewegen, genau an solchen Szenarien und Bildern. Wir plädieren ja immer dafür, Trainersitzungen auch mal um solche Themen. Trainersitzung, du bringst zwei Spielszenen mit und dann diskutiert ihr das mal im Team. Das wäre mal eine echte Trainersitzung, wo die Leute vielleicht auch gerne hinkommen würden, weil sie sagen, ich kann da endlich mal wieder über Fußball reden und nicht über die 8. Orca-Sitzung zu unserem Hallenturnier. Aber da sich auf eine Spur zu bringen und irgendwie eine Idee zu entwickeln, ich glaube, das wird über so ein Format gut funktionieren. Aber nochmal, heute bin ich in Plauderlaune. Coache konkret bedeutet, selber mal darauf achten, was man eigentlich sagt. Oder auch den Co-Trainer, Betreuer, wer auch immer man noch mit auf dem Platz hat, dem zu sagen, achte bitte bei mir darauf, was genau ich sage. Und dann spiegel mir das sofort nach meinem Coaching wieder. Welche Worte habe ich benutzt? Weil uns fällt es gar nicht auf, dass wir so oberflächlich bleiben. Heißt, ein Spieler, das hatten wir bei meinem ersten Punkt, und den einem Spieler sage ich ganz konkret, was er anders machen muss. Als einfaches Beispiel hier noch, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil da tanze ich jetzt nicht aus der Reihe mit meinen Ideen, ist im 1 gegen 1 defensiv. Wir merken, dass Kinder ganz vorsichtig sind im 1 gegen 1 und dass Trainer sich ja auch beschweren mit diesem, die kommen nicht in die Zweikämpfe. Was ich für mich gelernt habe, ist, dass das oft darin liegt, dass die Kinder unsicher sind, wie man überhaupt einen Zweikampf führt. Und jetzt haben wir so vorbereitende Maßnahmen, wie ja irgendwie Tempo aufnehmen, neben den Gegenspieler kommen, dann so dieses Arm raus, Körperkontakt suchen und so weiter. Und dann gibt's aber den Moment des eigentlichen Ballgewinnes. Und der ist ganz oft gar nicht klar, weil unser Coaching in der Stufe davor endet. Da dieses, wann packst du zu? Und so wie ich es dann den Kids zeige, ist halt, wenn der Gegenspieler den Ball am Fuß hat, kannst du dann den Ball gewinnen? Also renn mal drauf und der rennt dann drauf, der andere legt den sich dann zur Seite und dann ist vorbei. Sag ich, ja, okay, wann kannst du denn dann den Ball gewinnen? Ja, wenn er den nicht mehr am Fuß hat, heißt, wenn er sich den vorlegt im Dribbling. Sag ich, genau, und das ist der Moment, auf den du wartest oder den du provozierst. Du willst, dass der sich den Ball vom Fuß ein bisschen wegspielt und genau das ist der Moment, wo du zupackst. Dann gehst du drauf, dann versuchst du den Körper zwischen Gegner und Ball zu bringen oder den Ball zu stempeln, was auch immer. Aber diesen ganz klaren Moment im Verteidigen zu haben, wo ich dann die Spieler sehe, wie sie den Ball fokussieren und warten, bis sie sich den vorlegt und dann draufgehen, das ist was, das feiere ich total ab und gibt den Kids dann das Heft des Handelns wieder so ein bisschen zurück in die Hand, weil sie eine ganz konkrete Sache haben, auf die sie achten können, die dann so eine Kette auslöst. Dann geht er drauf, dann ist er im Zweikampf, dann hat er Körperkontakt, dann hat er das alles, was ich ja brauche. Aber es geht oft los mit dieser Initialzündung, die ich brauche in dem Moment. Ich habe fertig. Josh, dein ganz letzter Punkt.
Ganz konkret ist auch mein letzter Punkt. Okay. Deine Stimme als Werkzeug. Ich merke extrem oft, wie Trainer in einer monotonen Art und Weise Sachen coachen im Spiel oder mit Spielern sprechen während dem Spiel, nach dem Spiel, vor dem Spiel, ohne auch irgendwie sich Gedanken zu machen, muss ich jetzt laut sprechen, muss ich leise sprechen, muss ich ihn scharf angehen, weil es einfach die Situation jetzt gerade hergibt, muss ich vielleicht ein bisschen ruhiger bleiben, um ihm auch so ein bisschen die Hippeligkeit oder die Nervosität auf dem Platz wegzunehmen. Und da einfach zu schauen, euch mal auch vielleicht zu reflektieren, indem ihr es mal aufnehmt, euer Training oder vielleicht mal jemanden nebendran stellt und mit dem drüber spricht und sagt, hey, pass auf, guck mal ein bisschen drauf, wie ich spreche, bin ich zu laut, schreie ich immer die ganze Zeit und da so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, weil wenn ich die ganze Zeit durchschreie, dann ist es ja sozusagen das Normale und dann gibt es auch keinen Ausreißer mehr nach oben, wo ich den Spielern noch mehr irgendwie durch meine Stimme eine Wichtigkeit oder eine Dringlichkeit irgendwie mitgeben kann. Und deshalb meine Empfehlung, deine Stimme als Werkzeug nehmen, als Coaching-Tipp und da zu schauen, dass du nicht nur rumschreist oder nur leise bist, sondern einfach mal so ein bisschen schaust, dass du variierst das Ganze.
Sehr gut, dann kommen wir zu unserem sechsten Punkt. Das ist der dritte von mir. Platziere deinen Coaching-Inhalt in unter 45 Sekunden. Und da haben wir ja gelernt, Einzelgespräche sind damit gemeint und konkretes Einzelcoaching und da nicht länger als 45 Sekunden die Aufmerksamkeit des Kindes für sich beanspruchen, weil die Aufmerksamkeitsspanne mit jeder Sekunde, die Übung läuft und das Kind aber nicht mitmachen kann, nach unten geht. Dann kennen wir dieses Kopf wegdrehen, er guckt auf die nächste Aktion, da passiert irgendwas und ab da ist für mich ganz klar das Signal, okay, hier muss ich aufhören. Deswegen sehr kurz, gerne auch noch kürzer, weil mit so einer Zeitbegrenzung würde ich mich auch dazu zwingen, konkreter zu sein und die Kinder würden auch lernen mit der Zeit, dass wenn ich mit ihnen spreche, dass es super kurz ist und auf den Punkt, dass sie nicht genervt sind von meinem ganzen Gelaber. Deswegen da sehr kurz halten, 45 Sekunden, wenn ihr am Anfang das einführen wollt für euch, gerne auch 30 Sekunden, sich überlegen, was man sagen will, konkret auf den Punkt, Kind losschicken, in der nächsten Aktion beobachten, ob es verständlich war, was ich gesagt habe. Einzige Ausnahme, so Themenbeziehungsaufbau oder irgendwie Verständnis schaffen. Also Kind benimmt sich daneben, dann muss ich vielleicht mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, zu verstehen, was los ist. Aber wenn wir über konkrete Inhalte technischer oder taktischer Natur sprechen, dann super kurz und auf den Punkt.
So wie du heute sozusagen. Perfekt.
Nicht ganz.
Nicht ganz. Wir haben schon ein bisschen Überlänge. Ich fasse es nochmal zusammen, was wir jetzt als 6 Punkte uns quasi aufgeschrieben haben, beziehungsweise was wir euch gerne mitgeben möchten. Coaching nie den Ball führenden. Gruppencoaching ist oft nur Show, deshalb ins Einzelcoaching gehen, altersgerechte Sprache bzw. Coaching-Wörter verwenden, coache so konkret wie möglich, deine Stimme als Werkzeug nutzen und platziere deinen Coaching-Inhalt in unter 45 Sekunden. So, Sakko.
Josh, ich habe da eine Sache noch dazu, die,
ja.
Ich habe die in einem Podcast gehört von einem amerikanischen, eigentlich mehr so eine Art Business Coach wahrscheinlich. Da ging es auch um das Training von Mitarbeitern bei dem, aber ich habe super viel Parallelen gesehen und dann hat es einen ganz konkreten Gedanken in mir ausgelöst, wie wir, glaube ich, viel klarer werden können als Trainer im Coaching. Den habe ich bei uns intern auch noch nicht besprochen, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir das wahrscheinlich nächste Woche nachholen. Das ist dann einfach unser Einstieg in der nächsten Podcast-Folge, würde ich sagen, und dann starte ich mit dem vielleicht mit meiner vielleicht wichtigsten Coaching-Erkenntnis der letzten 5 Jahre.
Hör auf, das ist ja Wahnsinns-Cliffhanger. Okay. Und wenn euch bis dahin quasi die Zeit noch ein bisschen zu lange ist und ihr braucht noch irgendwas, um das totzuschlagen, dann empfehle ich euch auch, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, diese Woche, beziehungsweise letzte Woche kam der Hamburg Towers Podcast raus mit den Basketballtrainern und sportlichen Verantwortlichen von Hamburg Towers. Und jeder, der sich denkt, boah, ich habe keinen Bock auf Basketball, ich bin Fußballtrainer, bitte, bitte, bitte hört euch diesen Podcast an. Ich war in den letzten 2 Jahren selten so stolz auf einen Podcast inhaltlicher Natur, als auch was die Antworten der Gäste angeht, wie bei diesem. Obwohl ich ihn, als wir ihn aufgenommen haben, ist auch schon eine Weile her, ihn richtig schlecht fand. Der lag da eine Weile. Marian hat ihn nochmal neu bearbeitet sozusagen. Und jetzt ist es wirklich ein Feuerwerk an Erkenntnissen und coolen Aussagen. Und deshalb bitte, 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 bitte hört euch den letztwöchigen Podcast mit den Hamburg Towers an, mit Stanley und Fabian. Absolute Empfehlung. Und damit hätte ich gesagt, Sakko, ich bin super gespannt auf nächste Woche. Du hast aber auf dem Schirm, dass wir nächste Woche ein Spezialthema auch geplant haben.
Ja, vielleicht müssen sich die Zuhörer 2 Wochen gedulden mit dem Coaching-Thema. Weiß ich. Müssen wir mal schauen, wie wir es hinbekommen.
Okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Sehr gut. Dann euch allen eine gute Zeit. Denkt dran, bewerten, kommentieren und an Leute und Freunde weiterleiten. Sako, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann.